Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
Wir freuen uns, dass du unseren Podcast wieder eingeschaltet hast. Kein Weltwandel ohne Bewusstseinswandel hört sich zunächst einmal wie ein eher schwieriges Thema an. Das ist es aber nicht. Wir wollen einfach nur bestimmte Phänomene, gesellschaftliche, individuelle Phänomene untersuchen und schauen, was ist das, wie wir leben wollen. Ein Aspekt, der uns aufgefallen ist, dass es kaum etwas gibt, wie wir beschreiben, wie die Welt sein soll. Nehmen wir unseren alten Karl Marx, der wollte zumindest eine gerechte Welt, worüber auch viel Kriege entstanden sind und auch viel, so nicht nur Unrecht, sondern auch Ungerechtigkeit gelebt wurde. Aber was für eine Welt wollen wir? Eine heile Welt? Muss sie gerettet werden? Eine vitale Welt? Eine harmonische Welt.
Ja, genau, muss sie geheilt werden.
Muss sie geheilt werden, eine harmonische Welt.
Muss sie eingenordet werden.
So, was für eine Welt wollen wir eigentlich? Also es gibt keine Absicht, keine gesellschaftliche Absicht, so eine Welt wollen wir. So, wir haben uns jetzt erstmal überlegt, wir nehmen eine beschwingte Welt. Wobei es natürlich absurd ist, nicht die Welt ist beschwingt, sondern Menschen sind beschwingt. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Durch ein Zitat.
Genau, von Gus Speth. Er ist Professor für Umweltpolitik und nachhaltige Entwicklung an der Yale University in den USA und war Chefberater der Nationalen Umweltkommission bei Jimmy Carter und Bill Clinton. Und er hat das folgendermaßen zusammengefasst. Früher dachte ich, dass die größten Umweltprobleme der Verlust der Artenvielfalt, der Kollaps der Ökosysteme und der Klimawandel wären. Ich dachte, 30 Jahre gute Wissenschaften könnten diese Probleme angehen. Ich habe mich geirrt. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit. Und um mit ihnen fertig zu werden, brauchen wir einen kulturellen und spirituellen Wandel. Und wir Wissenschaftler wissen nicht, wie man das macht.
So, an diesem Wandel sind natürlich viele beteiligt. Aber ich fand interessant, dass Stefan hatte mir vor einiger Zeit dieses Zitat vorgelesen. Und ich habe gestern lange darüber nachgedacht. Also wenn wir einen Wandel brauchen, dass wir erstmal schauen, auf was für einem, in welchem Bewusstsein leben wir dann? Und das Bewusstsein, in dem wir leben, ist ein Überlebensmodus. Also wir leben immer wieder im Überleben. Oder wie wir auch häufig sagen, wir leben vor allen Dingen emotional in der Steinzeit. So, wir haben damals ja auch schon, Stefan, schon vor Jahrzehnten in unseren Kursen gesagt, wir brauchen einen Wandel von Mangel, Angst und Misstrauen zur Fülle, Liebe und Vertrauen. Und jetzt ist die Frage, also wieso leben wir in diesem Überlebensmodus? Vor allen Dingen wir, damit meine ich wir hier im Westen, nehmen wir mal erstmal nur Deutschland, fangen wir klein an. Wir haben hier letztendlich alles. Also in Deutschland muss keiner sterben, es kann jeder überleben. Nicht immer in Reichtum, aber du kannst überleben. Und doch, und das ist mir damals aufgefallen, sowohl in meiner Arbeit als Psychologin, aber auch in unserer Arbeit als Trainer, viele sprechen, wenn sie etwas nicht bekommen, von Existenzangst. Also der Student, der Existenzängste hat, weil er die Prüfung nicht besteht. Oder der Unternehmer, der sagt, er hat Existenzängste, weil er bestimmte Aufträge nicht hat. Das heißt, letztendlich hat die optimale, die Versorgung auf der Inhaltsebene, also dass auf der Inhaltsebene wir überleben können, nicht dazu geführt, dass wir ein Lebens- oder Genussbewusstsein haben oder wie wir jetzt sagen würden, ein beschwingtes Bewusstsein. Wir fallen immer wieder von einem Lebensmodus ins Überleben zurück. Kaum sind irgendwie nicht genug Erdbeeren am Stand, kämpfen wir wieder drum. Und das fand ich auch interessant. Jetzt gab es einen Bericht der Philosophie heute über Gut und Böse. Sind Menschen an sich gut und böse? Wobei wir diese Unterscheidung an sich für nicht wirklich funktional halten. So, man könnte wenn sagen, handeln sie gut oder böse. Ja, und im Überleben handeln die Menschen sofort wieder rücksichtslos, weil sie ihr eigenes Überleben sichern wollen, selbst wenn ihr Überleben gar nicht in Gefahr ist.
Ja, und die Frage ist, wie kommen wir da raus?
Ja, wie kommen wir da raus?
Also, wie kommen wir aus diesen zwei Grundzuständen, in denen man leben kann? Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das auch im Bewusstsein hin, aus diesem Überlebensmodus auszusteigen, also weg von Mangelangst und Misstrauen, was ja letztendlich Gier und Umweltprobleme auslöst, hin zu Fülle, Liebe und Vertrauen als einen lebenswerten oder liebenswerten oder attraktiven oder beschwingten Zustand, in dem wir aufhören, für etwas zu kämpfen, was schon präsent ist. Und da haben wir uns lange Gedanken drüber gemacht und viele Methoden und alles Mögliche an Unterscheidungen entwickelt, um diesen Mangelzustand aufzugeben.
Ja, da könnte man erstmal sagen, Stefan, dass dem zwei Aspekte, also sogar biologische Aspekte entgegenstehen. Das eine ist, wir werden belohnt, wenn wir etwas machen, was wir kennen.
Ja, die Gewohnheit wird belohnt.
Ja, eine Gewohnheit wird neuronal belohnt. Dafür gibt es wirklich Untersuchungen. Also etwas Neues zu machen, da rät unser Gehirn uns mehr oder weniger von ab, weil es ist unangenehm.
Ja, es ist unangenehm und riskant, weil es gibt kein gesichertes Ergebnis wie in den bereits durch Gewohnheit erzielten Ergebnissen.
Ja, und etwas, so was so paradox das klingt, aber ohne Angst zu leben, ist für die meisten neu. Irgendwie wollen Menschen auch mit Angst leben. Also es gibt ja so viel apokalyptische Filme, wir gehen, machen Bungee-Jumping, wir machen ja auch vieles, um wieder Angst zu erfahren und sei es aus der Distanz.
Ja.
Das heißt, das ist ein Hinderungsgrund, würde ich sagen, dass die Angst es uns vertraut und wir müssten, also es ist eine Herausforderung, ohne Angst zu leben.
Und zwar ohne Angst in der Bereitschaft, immer mal wieder etwas Neues zu wagen, also Risiken einzugehen für Ergebnisse, die man noch nicht hat.
Mhm.
Und für die es sich lohnt, Risiken einzugehen, auch wenn man nicht weiß, ob man das Ergebnis erzielt oder nicht, weil Ergebnisse sind ja nicht gesichert oder garantiert.
Ja, und das Zweite ist, dass wir, dass es uns vertraut ist, aber auch, dass wir glauben, dass die Angst uns eine Richtung gibt, so wie die Unterscheidung Gut und Böse, die soll uns eine Richtung geben, wie wir zu leben haben.
Genauso wie richtig und falsch.
Genauso wie richtig.
Oder gut und schlecht.
Ja. Und ich würde sagen, ein Hauptaspekt, also der zweite Hauptaspekt ist, dass Menschen nicht die Absicht haben, aus dem Überleben rauszukommen. Also sie müssten letztendlich deklarieren, meine Absicht ist jetzt, was weiß ich, ein beschwingtes, ein vergnügliches, ein schönes Leben. Sie haben die Absicht nicht, sondern sie lassen sich sofort, und sei es die Erdbeeren, die am Erdbeerstand fehlen, oder dass dir jemand ins Auto reinfährt oder dass sie eine Prüfung nicht bestehen, sie rutschen sofort wieder ins Überleben ab. Dafür bräuchten sie die Absicht zu sagen, ich ich lebe ein erfülltes, ein glückliches, ein beschwingtes Leben, auch wenn ich den Auftrag nicht bekomme. Also wir wollen immer den Status quo kontrollieren und festhalten. Und schon haben wir wieder Absicht, die Angst.
Und hoffen, wenn wir an das Ergebnis Gefühle knüpfen, dass wir dann diese Gefühle bekommen und dass wir auch mit der Absicht, diese Gefühle zu bekommen, das Ergebnis erzielen.
Mhm.
Und hängen unsere Gefühle an die erzielten Ergebnisse oder nicht? Als würden wir wie ein Zauberstab die Gefühle wedeln können, in der Hoffnung, wenn ich nur die richtigen Gefühle proklamiere, dann kriege ich das Ergebnis.
Mhm.
Was ja paradox ist. Und glauben, wir hätten das Recht, schlechte Ergebnisse zu produzieren und die Umwelt damit zu belasten mit unseren schlechten Ergebnissen, mit schlechten Gefühlen, wenn wir das Ergebnis nicht erzielt haben. Was schade ist, dass wir unsere Gefühle an die Ergebnisse hängen.
Ja, und dann
als würden die Ergebnisse eine Aussage über uns machen. Und für viele, ist das so, dass wir glauben, die Ergebnisse machen eine Aussage über uns, wer wir sind.
Ja,
und was wir sind.
Die ganze Werbung ist ja darauf aufgebaut. Ne? Mhm. Also Haribo macht Kinder froh und bis hin zu, wenn du das Auto hast, dann gehörst du irgendwie dazu und einen hohen Status zu haben, dann bist du glücklich. Also unsere ganze Werbung ist ja so aufgebaut, dass dein Haben deine Gefühle massiv beeinflusst und wenn du es nicht hast, dann bist du unglücklich.
Ja.
Also die meisten Menschen haben da ein Leben in der Angst, nicht zu bekommen, was sie wollen. Und wenn sie es haben, leben sie in der Angst, das wieder zu verlieren.
Ja. Und alle wissen, dass Geld nicht glücklich macht, aber jeder will es für sich selbst herausfinden.
Ja. Und jetzt ist die Frage,
wie kriegen wir einen Wandel hin?
Wie kriegt man den Wandel hin? Denn also was ganz sicher ist, und das hat ja auch der Professor geschrieben, es nutzt nichts, wenn wir noch mehr auf der Inhaltsebene haben.
Nein.
Also wir fangen nicht an, dann zu wissen, in dem Vertrauen zu leben, es ist genug. Wir geben die Angst nicht auf.
Ja, die Lösung wäre Genügsamkeit. Die würde die Gier aufheben. Aber im Überlebensmodus kämpfen wir nicht für Genügsamkeit, sondern um die Gier zu befriedigen. Also die Gier als Ausdruck von Mangel.
Also wir bräuchten, und das ist ja nun auch interessant, also ich kenne keine Hochkultur, die es geschafft hat zu überleben. Also im Sinne von, sie sind vom realen Überleben ins Leben gekommen. Und der nächste Schritt, so wie der Wissenschaftler sagte, wir würden sagen, dass du spirituell lebst. Wir würden auch sagen, nach unserer Philosophie, du lebst kontextuell oder philosophisch. Und da wäre halt eben die Frage, ob die Menschen dazu bereit sind, also nicht mehr konsumorientiert in Angst zu leben, sondern ein philosophisches Leben zu leben. Und da sehe ich im Moment eine Gegenbewegung.
Ja.
Also die ganze Selbstliebe und Narzissten und alle Toxischen aus deinem Leben schmeißen. Also es geht immer mehr noch um meine Gefühle, meine Liebe, mein Leben. Also mein Leben soll irgendwie perfekt sein. Und alles, was mir nicht gefällt, das wird entfernt, beziehungsweise ich darf alles haben. Also letztendlich wäre für uns kontextuell zu leben oder spirituell zu leben, dass es in deinem Leben nicht mehr in erster Linie um dich geht, um deine Gefühle und dass du irgendwie alles hast, sondern dass es darum geht zu schauen, wie geht es dem anderen. Und da muss ich sagen, sind wir im Moment
weit von entfernt. Das tun nur die wenigsten. Und die werden dann als barmherzige Samariter abgetan.
Ne?
Also dieses Selbstliebe versus toxische Menschen aus deinem Leben zu entfernen, sind ja letztendlich zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und damit wird letztendlich Egoismus kaschiert unter dem Deckmantel der Selbstliebe. Letztendlich wird Narzissmus kaschiert unter dem Deckmantel der Selbstliebe. Und beides ist nicht funktional oder attraktiv für ein lebenswertes oder liebenswertes Leben. Es ist wie so eine Chimäre, der wir nachlaufen. Ja, also und dieser Überlebensmodus, wollte ich noch ergänzen, ist deshalb, denke ich, so attraktiv, weil im Überlebensmodus haben wir überlebt. Nicht unbedingt angenehm, aber wir haben überlebt. Und wenn das Gehirn immer das wiederholt, was zum Überleben führt, also Gewohnheiten, die das Überleben sichern, dann wird der Überlebensmodus permanent wiederholt, nur um zu überleben. Das reicht dann, weil die meisten sich keine weiterführende Entwicklungsstufe vorstellen können. Also sie leben nicht im Kontext von Weiterentwicklung, sondern im Kontext von Überleben.
Ja. Das also scheint mit anderen Worten kann man sagen, dass unser Verstand auf Überleben gepolt ist. Also für den ist letztendlich ein schönes, beschwingtes Leben fast bedrohlich. Das müsste man bewusst aushalten.
Ja, und wenn Sie den Zustand erreicht haben, setzt der Verstand ein mit dem Überlebensmodus. Ja, aber wie lange hält das?
Das wollte ich gerade sagen.
Das ist dann wieder die Rückseite
der Medaille. Also ich kenne das auch von früher, aber wir kennen das auch von ganz, ganz vielen Teilnehmern, die dann irgendwie gesagt haben, wie lange hält das? Oder, was ich auch interessant fand, wenn die dann ganz beschwingt waren, weil sie so den Ballast abgeworfen haben und wieder beschwingt durchs Leben gingen und wissen, sie schaffen das, dass dann oft die Freunde gefragt haben, ja, wie lange hält das?
Ja.
Ne? Also so gleich wieder, das kann nicht sein. Wobei ich dann oft, wenn die auf dem Einführungsabend waren, den Freunden gesagt habe, und wenn du guckst, wie lange das bei deinem Freund hält, hast du dann recht, wenn es aufhört oder hast du dann recht, wenn es besser wird? Weil die meisten gucken dann, wann wird es schlechter?
Ja.
Also das ist sowas wie, sie bekommen recht, wenn es ihnen bzw. ihrem Freund, ihrer Freundin schlechter geht. Und das ist ein Prinzip, was ja auch wirkt. Ne? Also du kriegst recht über das, was du denkst.
Als wäre ein attraktives, beschwingtes Leben gefährlich.
Ja, und jetzt werden natürlich einige sagen, ja, beschwingt heißt, ich lebe auf Kosten anderer. Nein, das ist kein kontextuelles oder philosophisches oder spirituelles Leben. Auf Kosten anderer leben tust du nur im Überlebenmodus.
Ja, weil das Bewusstsein zulässt, um zu überleben, auf Kosten anderer zu überleben.
Ja.
Deshalb gibt es so viel Phänomene und Verhaltensweisen, in denen Menschen auf Kosten anderer leben.
Und das auch gerechtfertigt
und das für gerechtfertigt halten, weil sie sagen, sonst würde ich nicht überleben. Andere tun es ja auch. Das heißt, dieser Überlebensmodus wird auch noch ideologisch sonst wie verbrämt, gefestigt oder verfestigt
und
gerechtfertigt.
Man kann es auch umgekehrt sehen. Ich unterstelle es anderen, damit ich es machen kann.
Ja.
Ne, genauso wie ich anderen Egoismus unterstelle, rein prophylaktisch, damit ich egoistisch sein kann.
Das Gehirn ist ja sehr erfinderisch und das Bewusstsein ist ja sehr erfinderisch darin, Rechtfertigungsgeschichten zusammenzuzimmern, um auf Kosten anderer zu leben oder um überhaupt zu überleben, im Überlebensmodus bleibend. Und die Frage ist dann, wollen wir überhaupt, um aus dem Zustand von Mangel, Angst und Misstrauen, also aus dem Überlebensmodus auszusteigen, der zu den Weltproblemen führt, wollen wir dafür die daran drangehängten, also von unserem Bewusstsein drangehängten, wie eine Eisenkugel im Gefängnis, wie eine Gefängniskugel drangehängte Rechtfertigungsgeschichte, wollen wir die überhaupt aufdecken und aufgeben? Also um das Risiko einzugehen, was wahrscheinlich an sich kein Risiko ist, aber unser Bewusstsein interpretiert es als Risiko, im Kontext von Fülle, Liebe und Vertrauen zu leben. Dafür müssten wir die Rechtfertigungsgeschichte für Mangel, Angst und Misstrauen aufgeben. Und da gibt's halt viele. Und unserer Erfahrung nach sind die Rechtfertigungsgeschichten immer zusammengezimmert aus Schlussfolgerungen über schmerzhafte Ereignisse, die dann irgendwann zu religiös verbrämten Ideologien zusammengezimmert werden, um sein Verhalten und seine Vorgehensweisen zu rechtfertigen.
Ja, ich würde sagen, die individuellen Erfahrungen werden nicht unbedingt religiös zusammen verbrämt. Also ich kann ja als individuelle Rechtfertigungsgeschichte haben, ich habe heute Mangel, Angst und Misstrauen in Form von, ich habe irgendwie, was weiß ich, schlechte Ergebnisse, habe keine Partnerschaft, weil meine Eltern haben sich zu früh scheiden lassen. Ich kann aber auch sagen, ich habe keine Partnerschaft, weil meine Eltern hatten die ideale Beziehung.
Ne? Ja, ich meinte auch, dass Ideologien religiös verbrämt werden.
Ah ja, okay. Ja,
das so wie religiöse, Fall. Dass Ideologien zusammengezimmert werden, die dann irgendwann wie religiöse Dogmen gehandelt werden, als das Heilsversprechen an sich oder das einzig Wahre.
Ja, also du findest sowohl bei dieser Kugel, die dich auf dem Mangelstandpunkt festhält, findest du ganz, du kannst jede Schlussfolgerung nehmen. Du kannst sagen, meine Eltern waren zu reich und haben mir alles ermöglicht und deshalb bin ich heute inaktiv. Du kannst auch sagen, meine Eltern hatten nichts und haben mir nichts ermöglicht und deshalb kann ich heute nichts. Also du kannst individuell wirklich alles nehmen als Rechtfertigung, als Rechtfertigungsgeschichte für deinen heutigen Mangel.
Ja. Ja,
und gesellschaftlich kann man auch alles nehmen. Interessant ist aber ja, wir haben ja viele Religionen, wir stimmen dem ja zu. Also es ist ja offensichtlich, dass die großen Religionen im Westen mit Mangel, Angst und Misstrauen, vor allen Dingen mit Angst arbeiten. Aber wir laufen da ja auch, wir stimmen dem ja zu, wir machen es ja mit. Das heißt, wir wollen es auch.
Ja, weil die eine Scheinsicherheit bieten. Sie suggerieren eine gewisse spirituelle Sicherheit, die eine materielle Sicherheit oder ein richtiges Leben nach sich ziehen soll. Und das ist alles sehr dogmatisch und engstirnig verbaut.
Ja, und ich finde noch, was ich auch interessant finde, ist, einige werden jetzt natürlich sagen, ja, irgendwie einige haben halt eben auch nur wenig im Leben, andere haben viel. So, da kann man auch hingehen und sagen, ja, weißt du, ob du jetzt abends mit einem Bier und einem Baguette dich an See setzt und den Sonnenuntergang anschaust oder auf einer Yacht bist und Champagner für 10.000 Euro trinkst, dein Glück ist nicht 10.000 Euro intensiver. Also das, ob du dich glücklich fühlst, ob du in Einklang bist, das hängt nicht von den Umständen ab. Und ja, wenn jemand hungert, dann ist es mit dem Glück nicht mehr so weit her. Dann will er einfach nur ein Brot haben. Aber wir müssen nicht mehr hungern hier. Also wir hungern an einem vollen Tisch. Es ist ja da.
Und die Frage ist, wonach wir hungern.
Ja. Ja, da würde ich sagen, Stefan, das haben wir ja auch früher oft gesagt, das ist sowas wie eine innere Leere. Und die kannst du letztendlich nur füllen, wenn du anfängst, philosophisch oder kontextuell oder spirituell zu leben. Die innere Leere kriegst du nicht mit Dingen gefüllt.
Ja.
Diese Werbung, wenn, dann kriegst du nicht gefüllt.
Und die Vorstufe dazu ist, bevor man sie mit etwas Sinnvollem füllt, die Leere auszuhalten.
Ja.
Ohne zwanghaft nach Inhalt zu suchen.
Ja.
Denn wenn wir Ideologie, also dogmatische Ideologien und dogmatische Religiosität abwählen, dann haben wir erstmal nichts, womit wir diese Leere füllen können. Dann brauchen wir letztendlich einen neuen Lebensinhalt, der über das Überleben auf der materiellen Ebene hinausgeht. Also wir brauchen eine kontextuell philosophische oder spirituelle Absicht.
Ja, und die Absicht zu sagen, dass wir also die nächste Stufe leben, nämlich nicht mehr nur leben und es geht um mich, um meine Gefühle, um meine Liebe, sondern wir leben die nächste Stufe, das wäre schon eine sehr powervolle Absicht, die auch etwas wirklich bewirken würde.
Ja.
Und was ich dafür wichtig finde, wir hatten das ja eben gesagt, dass wir aufhören, in gut und böse und richtig und falsch zu unterscheiden. Also es wäre wichtig zu sehen, dass man nicht mehr so lebt, das ist richtig und das ist falsch, sondern das funktioniert für ein beschwingtes Leben für alle und das funktioniert nicht für ein beschwingtes Leben für alle. Ja, dann würde der Kampf aufhören um richtig und falsch.
Ja, dann würde der Dogmatismus aufhören.
Ja, dann wird der Dogmatismus aufhören. Und egal, welchen Dogmatismus man hat, sei es irgendwie die richtige Religion, das richtige Essen, Dogmatismus funktioniert nie.
Ja.
Der ist immer mit Angst und Kontrolle verbunden. Du musst die Leute immer kontrollieren, dass die tun, was du willst.
Ja, da soll immer das Falsche oder das Böse abgeschieden werden. Und die Leute, die das oder die Bewegungen, die das Böse bekämpfen, werden böse, alleine durch den Kampf dagegen. Es ist immer schädlich.
Ja.
Diese Kategorien sind letztendlich überholt.
Die sind letztendlich überholt, ja. Also die Frage, funktioniert das, die stellen sich dann auch viele nicht.
Ja, weil sie auch nicht wissen, wofür soll es funktionieren. Sie haben keine dahinterliegende Absicht, wofür etwas funktionieren soll.
Ja, ich hatte jetzt mit einer Frau gesprochen, die sagte, dass ihre Freundin, die hat jetzt zwei Kinder, die geht jeden Abend, also sie lehnt Patriarchat ab, sie geht jeden Abend um 8:30 mit beiden Kindern ins Bett, die schlafen auch im Ehebett, ist natürlich ein bisschen eng, aber okay. Und ne, so nach dem Motto, das Kind hat keine Grenzen, wenn es auf den Spielplatz will, dann wird mitten beim Essen aufgestanden, es wird zum Spielplatz gegangen. Und dann habe ich so gesagt, funktioniert das im Sinne von, ist sie jetzt glücklich? Also ist sie glücklich oder sind jetzt alle glücklich und beschwingt? Also ist das ein funktionierendes System? Und dann meinte sie, interessante Frage. Und da sagt sie, wenn ich mir die angucke und wie sie spricht über ihre Familie, würde ich sagen, nein, das funktioniert nicht.
Ja, sie bleibt doch permanent unzufrieden. Ja.
Wenn es funktionieren würde, dann würde ich doch sagen, dann lass uns doch so leben. Also wenn sie glücklich ist und der Mann und das Kind und es, also dieses, sagen wir mal, weibliche System funktioniert, dann lass uns das doch einfach leben. Aber es funktioniert nicht für ein erfülltes Zusammensein. Es sind alle gestresst.
Ja, und dann ist die Frage, wozu an einer Unzufriedenheit erzeugenden Rechtfertigungsgeschichte festhalten? Ja. Ändert sich dadurch das Leben, durch die Unzufriedenheit? Oder löst sich die Unzufriedenheit auf, wenn man bereit ist, die Unzufriedenheit erzeugende Rechtfertigungsgeschichte aufzugeben?
Ja, und das ist die Frage, finde ich. Also haben die Menschen die Absicht, leben sie in der Absicht, Bewusstseinsfrieden zu erschaffen? Das heißt, mit sämtlichen Erfahrung vollständig in Frieden zu sein, denen zuzustimmen, selbst wenn sie die nicht gut fanden und sie nicht mit in die Zukunft zu ziehen, nicht mit ins jetzige Leben zu ziehen. Und da bin ich gespannt. Also es gibt Menschen, die sind dazu bereit und viele wollen lieber Recht haben, dass das, was ihnen passiert ist, falsch war, dass es nicht hätte sein dürfen.
Die wollen lieber an den religiös-ideologischen Dogmen festhalten.
Oder auch an dem Persönlichen.
Das hätte derjenige nicht tun dürfen. Diese Schlussfolgerung, die sie sich zurechtgelegt haben für ihre Unzufriedenheit, für ihre Resignation oder für ihre Verweigerung.
Ja, und, ich weiß,
für ein beschwingtes Leben ist jede Form von religiös geprägter oder ideologisch geprägter Richtigkeit oder Dogmatismus ist immer schädlich und abträglich. Die Frage ist, ob wir bereit sind, das komplett aufzugeben. Ob die Menschheit dazu bereit ist.
Ja, und da ist auch noch ein Aspekt, ich weiß nicht, kennst du ja auch dieses vermeintliche innere Kind.
Ja, das sind die Psychologismen.
Was Heilung braucht. Mhm. Also wo ich so denke, ganz ehrlich, das innere Kind muss jetzt erwachsen werden.
Ja, es wird Zeit.
Es wird jetzt Zeit. Also du bist nicht mehr 5 und du hast nicht dieselben Schmerzen. Also es muss, wenn das innere Kind nicht erwachsen wird und du dem nicht als Erwachsener begegnest, dann hast du bald eine innere grantelige Oma in dir.
Ja.
Und dann wird's auch nicht besser. Also dieses Gefühle sind irgendwie alles, das ist auch ungünstig. Also natürlich sind Gefühle wichtig. Ich liebe Gefühle. Ich liebe es manchmal zu weinen, wenn mir etwas passiert. Ich liebe es, für 2 Minuten ärgerlich zu sein. Ich liebe es, mich zu freuen. Aber irgendwie, ich will mich doch heute nicht damit beschäftigen, dass mir mit 5 Jahren jemand die Schippe aus der Hand genommen hat. Mhm. Also das muss doch auch aufhören mal. Und wenn ich die Schlussfolgerung gezogen habe, andere Menschen sind doof, weil sie mir die Schippe aus der Hand nehmen, dann kann ich doch im Alter von 30, 40 Jahren hingehen und sagen, okay, das war eine Schlussfolgerung, die gebe ich jetzt auf, sonst muss ich die Schlussfolgerung leben. Also dieses Pampern, das halte ich letztendlich also fast für dysfunktional. Also ich halte es für dysfunktional. Es hält uns in Mangel, Angst und Misstrauen.
Ja, weil wir an diesen Schlussfolgerungen so gerne festhalten. Ja. Unser Bewusstsein möchte an etwas glauben und sei es an unsere eigenen selbstgezimmerten und zurechtgebastelten Schlussfolgerungen. Die sollen irgendwie wahr sein und gelten, aber das Bewusstsein ignoriert oder wir ignorieren, dass unser Bewusstsein letztendlich Trugbilder, Chimären erschafft mit den Schlussfolgerungen. Die sind nie wahr. Letztendlich braucht das innere Kind keine Heilung. Das innere Kind braucht Weiterentwicklung.
Das braucht Weiterentwicklung.
Ja, das wäre nützlicher oder günstiger.
Ja, es braucht Weiterentwicklung und das Verständnis, dass es damals Schlussfolgerungen gezogen hat, die für die damalige Zeit stimmen, dass es aber heute diese Schlussfolgerung aufgeben kann und auch die Gefühle, die es dazu hat, aufgeben kann.
Ja, das wäre erwachsen.
Das wäre ein erwachsener Umgang.
Ja, schön.
Ja gut, also das ist unsere Idee. So für dich zum Abschluss gilt die Frage, in was für einer Welt willst du leben? Also welches Adjektiv würdest du dem geben? Ist es deine Absicht, permanent aus dem Mangelzustand rauszukommen und in einem Fülle- oder Erfüllungszustand zu leben? Und das ist ein Training. Du wirst immer wieder zurückfallen, nur mach dir das bewusst und sei dir bewusst, wenn du hier in Deutschland lebst, dann hast du alles. Selbst wenn es manchmal schwierig ist.
Ne? Ja, und was es dafür bedarf, was Maria dir vorschlägt, ist, deine Rechtfertigungsgeschichte, deine aus Schlussfolgerungen zusammengesetzte Rechtfertigungsgeschichte zu überlegen, ob du bereit bist, die Schritt für Schritt nach und nach komplett aufzugeben.
Ja, und dann lass uns beschwingt leben. Lasst uns philosophisch leben, kontextuell, spirituell, je nachdem, wie es du nennen willst. Und aus diesem Leben heraus nicht nur für dich, sondern auch für andere eine Welt erschaffen, in der alle leben wollen.
Ja, wenn du beschwingt leben willst, let the good times roll.
Let the good times roll, ja, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere unseren Podcast. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne. Dankeschön.